Guten Morgen miteinander, auch die Zuschauer und Zuhörer in der ersten Reihe im Internet, seid herzlich gegrüßt. Ich möchte in Anlehnung an einen Slogan des ZDF, der heißt, mit dem zweiten sieht man besser, was durchaus in Frage zu stellen ist, ja, möchte ich sagen, in der zweiten Reihe hört man besser. Der Axel, weiß gar nicht, ich sehe nicht, hat ja vor 3 Wochen über das Zuhören gesprochen und es auch ausgelegt, wie wichtig das ist, dass wir Gott zuhören und auch einander zuhören. Wenn wir in Beziehung zueinander kommen wollen, dann ist das die erste Voraussetzung. Und ich habe mich bisher immer sehr gefreut, dass so 3 Jugendliche in der zweiten Reihe da vorne saßen. Das ganz treu. Jetzt haben sie sich ein bisschen verstreut in die dritte Reihe zu ihren Freunden. Aber das hat mir damals zum Ausdruck gebracht, ja, die wollen vorne sitzen, die wollen zuhören, die wollen sich von nichts ablenken lassen. Und das ist sehr gut. Und seid gesegnet, ihr Jugendlichen auch, mit allen anderen natürlich, im Zuhören. Denn wir sollen zuhören, wie Jünger hören. Und der Robert hat schon gesagt, das Thema wird Jüngerschaft und Nachfolge sein und ich möchte das Thema heute abschließen, obwohl es dazu noch viel mehr zu sagen gäbe. Als Grundlage haben wir ja bisher ein paar Illustrationen gehabt und ich möchte da kurz nochmal drauf eingehen. Hier sieht man diese erste Illustration, eine lineare Darstellung, wo Jüngerschaft eben über dem Bogen steht, aber am Anfang hier das Werk Gottes, die Errettung, nämlich ohne errettet sein gibt es keine Nachfolge, gibt es keine Jüngerschaft. Dieses Werk der Errettung ist allein Gottes Werk und das ist so überwältigend und groß, dass hier die Darstellung dem gar nicht gerecht wird, ja, wenn das hier auf der linken Seite steht. Und wenn jemand wiedergeboren wird, sich bekehrt und wiedergeboren wird, dann, wie Paulus es sagt hier in Galater 2, Vers 20, kommt er mal zu der Erkenntnis, ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe ich doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und das, was ich im Fleisch, in dem Körper lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich hingegeben hat. Und dann kommt der Ruf des Paulus, ich ermahne euch, dass ihr eure Leiber hingebt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Leben. Hingabe ist also ein sehr wichtiger Aspekt, wenn wir dann über die Jüngerschaft reden. Und Jüngerschaft, sagt Jesus, in Matthäus 16, 24 hat damit zu tun, dass jemand sich selber verleugnet, nicht für sich selber lebt, sondern für den, der für ihn gestorben ist, das Kreuz auf sich nimmt und Jesus nachfolgt. Und am Ende dieses Bogens steht dann hier das Wachsen in Christus. Wer in die Fußstapfen Jesus tritt und Prioritäten setzt in seinem Leben, nämlich dein Reich, dein Name, dein Wille, der wird auch in Christus wachsen. Bei dieser Illustration, die mir übrigens die Carmen, Lucians Frau in Rumänien gemacht hat, war für mich dann, als ich mit der Reihe fertig war, die Frage, was kommt eigentlich dann hier? Wie geht's hier weiter? Und als ich dann in Rücksprache mit Geschwistern war, habe ich ja in der letzten Predigt, wo es über Gemeinschaft ging, habe ich gesagt, wir spiegeln mal diesen Bogen in Gedanken. Und die Tabea Ender hat mir das jetzt als Grafik auch gemacht. Und da bitte ich die nächste Folie. Hier sehen wir, dass diese Errettung, die hier etwas zu klein ausgefallen ist, in der Bogenillustration hier nach oben gerückt wurde und viel größer und deutlicher wurde, nämlich dadurch, dass klar wird, durch die Errettung Gottes Werk, das ist so umfassend und da sind alle drei Personen der Gottheit mit inbegriffen. Zum Ersten der Vater, wo Jesus uns in Johannes 3 sagt, er hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzigen oder eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und ich habe euch schon mehrmals gesagt, ihr sollt das durchaus auf euch beziehen. Ja, und wenn ich das auf mich beziehe, dann heißt dieser Vers, Gott hat Manfred so sehr geliebt, dass er Manfred seinen Sohn gab, auf dass, wenn Manfred an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und da setze deinen Namen ein. Das ist das Werk des Vaters und dann sehen wir den Sohn. Im ersten Johannesbrief sagt Johannes in Kapitel 4, Vers 10, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat, jeden von uns, und dass er seinen Sohn sandte als Sündopfer zur Vergebung für unsere Sünden. Der Sohn ist das Sündopfer, das Ausdruck der Liebe Gottes. Er ist stellvertretend für unsere Schuld gestorben. Diese Folie kommt noch nicht. Ein weiterer Aspekt, der jetzt hier nicht drauf ist, ist nämlich der, dass es dazu gehört, diese Liebe anzunehmen. Und in Johannes 1, Vers 12 heißt es, so viele ihn annahmen, nämlich Jesus Christus als Sündopfer, denen gab er die Autorität, sich Kinder Gottes zu nennen. Das verstehen wir normalerweise unter Bekehrung. Und das ist eine Entscheidung. Das ist ein Akt. Das ist nicht ein Prozess. Der findet einmal statt, weil nämlich daraufhin, wenn sich jemand bekehrt, Gott handelt und wie er Kolosser 1, Vers 13 und 14 sagt, uns die Wiedergeburt schenkt. Und weil der Willi, da sitzt der, weil der so eine laute Stimme hat, dass wir es alle hören können, liest er uns mal diese Stelle vor, Kolosser 1, 13 und 14.
Er hat uns errettet Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden.
Danke, Willi. Also das bringt zum Ausdruck das Werk Gottes der Wiedergeburt, dass er uns die Erlösung durch seinen Sohn Jesus Christus schenkt. Und dann kommt noch ein drittes, was wir meistens, oder ich habe das lange Zeit überhaupt nicht gesehen und berücksichtigt, dass auch der Heilige Geist, die dritte Person Gottes, mit in die Erlösung eingebunden ist, dass Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist auch wirkt. Und da darf auch der Willi dann eine Stelle vorlesen aus Epheser 1, 13 und 14.
In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit.
Ist das nicht wunderbar, dass Gott uns versiegelt, nachdem er uns neu gemacht hat, eine neue Kreatur, und sich in den und den Besitz nimmt, ein Siegel, früher, das ist ja heute aus der Mode gekommen, aber ein Siegel besagt, das Dokument, das gehört mir. Die Person, die mit dem Heiligen Geist versiegelt ist, die ist in Besitz des Sohnes Jesus Christus übergegangen. Jetzt kommt die nächste Folie. Und da sehen wir zuerst einmal, dass wenn jemand wiedergeboren ist und wenn du nicht sicher bist heute, ob du wiedergeboren bist, wenn du nicht weißt, dass du versiegelt bist mit dem Heiligen Geist, dann entscheide dich heute, bekehre dich heute, denn du weißt nicht, wie lange du lebst. Und hier ist es logisch in der Darstellung, dass auch ein Wiedergeborener ein Jünger Jesu ist. Aber, und das ist auch das Entscheidende, wenn in Johannes 15, Vers 8 gesagt wird, dadurch wird mein Vater verherrlicht, Jesus sagt es, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und das sagte er zu seinen Jüngern. Und das heißt nicht jetzt einmal in der Zukunft zu den Jüngern gemacht werdet, sondern dass ihr jetzt schon seid und in dem Jüngersein zunehmt. Und das ist ein Prozess. Und der soll jetzt hier dargestellt werden in dieser Spiegelung der linearen Bogendarstellung und in dieser Ellipse oder Kreis. Und jetzt kann man von der linearen Vorstellung nach rechts gehen und nach links. Und man kommt immer wieder hier unten bei der Nachfolge raus. Einmal hier über die Hingabe und hier einmal über das Wachsen in Christus, die Priorität zu setzen. Trachte nach dem, was droben ist, wo Christus ist. Wir trachten oft nach so viel anderem als zuerst nach dem Reich Gottes. Aber wenn wir das tun, dann werden wir hier unten zur Nachfolge wiederkommen, und wenn wir hier rechts gehen und dann zur Hingabe, und die wird zunehmen. Das ist ja nicht ein einmaliger Akt, dass ich mich Jesus hingebe, sondern das ist ja wirklich etwas, was ich ja täglich auch tun muss und mich entscheiden muss, richtige Prioritäten setzen, und dann kann ich auch zu Jesus kommen und sagen, ich will das Lernen für dich zu leben, mich selber zu verleugnen und das Kreuz auf mich nehmen und dir nachfolgen. Und bei dieser Darstellung, die ja einen Prozess darstellt, ein Werden, da habe ich mich natürlich auch gefragt, wo ist da der Ausgang oder besser gesagt der Fortschritt? Weil das natürlich um Christus sich drehen oder ein Heiligungsleben zu führen, nicht das Endziel dessen ist, was Gott vor Augen hat. Und da habe ich festgestellt, der Ausgang hier, der liegt hier unten. Und der liegt der, wenn du in der Nachfolge Jesu wächst, dann wirst du wollen, dass auch andere mit dir in die Nachfolge gehen. Und dann wirst du, was hier oben auch angedeutet ist, mit zwei Personen, wirst du jemand zum Jünger machen wollen. Das heißt, dass ein Neubekehrter, dass du den unterrichtest, wie kann man als Jünger wachsen. Jüngerschaft haben wir, und jetzt kommt die nächste Folie, dann auch in der Radillustration verdeutlicht. Nächste Folie bitte. Hier sehen wir die Elemente der Jüngerschaft. Zum einen Christus als Narbe in diesem Rad, als Zentrum, wo zwei vertikale Speichen Elemente sind, nämlich das Gebet und das Wort, mit dem wir in der Beziehung zu Gott stehen, und dann auf der horizontalen Ebene die Gemeinschaft, die wir das letzte Mal gesehen haben, und das Zeugnis. Das wird heute dran kommen. Und der Reifen ist eben dann der gehorsame Christ. Die nächste Folie, die soll darstellen, der Antrieb, die Motivation, dass dieses Rad in Bewegung kommt. Und zwar durch die Erkenntnis dessen, was Paulus den Korinthern geschrieben hat und Gott uns geschrieben hat. Die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe Christi drängt uns, dass wir nicht mehr für uns selber leben, sondern für den, der für uns gestorben ist. Nächste Folie, das zeigt dann die in Bewegung kommen dieses Rades. Nämlich dadurch, dass der Christ gehorsam wird. Und in Johannes 14, 21 sagt Jesus seinen Jüngern und sagt das Wort auch uns heute, wer mein Wort hält, der ist es, der mich liebt. Diesen Vers habe ich verkürzt, eigentlich steht da noch viel mehr. Und zwar etwas ganz Wichtiges, wer mein Wort hat und hält, wer mein Wort erkennt, wer mein Wort weiß, kommt der in Bewegung. Wer sein Wort, seine Gebote hat und hält und tut, der wird in der Jüngerschaft wachsen und in Bewegung kommen. Soweit mal diese Verdeutlichung. Ich habe heute auch zwei Bücher zum Vorstellen, aber nur ganz kurz. Das erste Buch ist Schluss mit Halbwahrheiten von unserem Roland. Diese knappe Darstellung oder Grundlage des Glaubens hat er sehr ausführlich beschrieben. Und eigentlich sollte jeder das als Grundlage auch für seinen christlichen Wandel gelesen haben. Die alten Hasen unter uns, genauso wie die neuen, die jetzt auch dazugekommen sind in letzter Zeit. Schluss mit Wahrheiten, das ist die Grundlage des Glaubenslebens. Mit Halbwahrheiten, nicht mit Wahrheiten. Gut, dass ihr es gemerkt habt. Wir machen jetzt weiter mit der vierten Speiche. Und ich habe zwei Teile der Predigt noch. Was ist ein Zeugnis und wo können wir ein Zeugnis für Christus geben? Denn Jesus sagt, die letzten Worte Jesu, wer weiß, wer kennt die? Hier auf der Erde. Genau, Martin. Ihr werdet meine Zeugen sein. Geht hin nach Jerusalem, nach Judäa, Samaria und in die ganze Welt. Ihr werdet sein, nicht ihr sollt sein. Es ist nicht die Frage, ob wir Zeugen sind, sondern ob wir gute oder schlechte Zeugen sind. Ob wir wachsen in dem, dass wir Zeugen auch sein wollen. Manche Ausleger, die haben dann Ausweg gefunden und haben gesagt, das betrifft nur die Apostel, das betrifft nur die Jünger, die damals gelebt haben, weil wir können ja nicht nach Jerusalem gehen und sollen auch nicht nach Judäa gehen und vielleicht auch nicht nach Samaria. Und in die ganze Welt kann ja nicht die ganze Gemeinde gehen. Die logische Folge aus solch einer Auslegung ist, dass man natürlich auch den Missionsbefehl, und übrigens hat Daniel Manale eine sehr gute Predigt vor einigen Jahren hier in unserer Gemeinde gebracht. Vielleicht gibt's die sogar noch im Internet zum Downloaden oder Anhören. Über Jüngerschaft und Nachfolge ausgehend von dem Missionsbefehl in Matthäus 28, 18 bis 20. Und zurück zu dem Gedanken, den ich sagen wollte, die logische Konsequenz für so eine Auslegung, das betrifft nur die damaligen Jünger, wäre auch, der Missionsbefehl, der betraf nur die Apostel. Und es gibt sogar eine Kirche, die dieses so weitergeführt hat. Aber das möchte ich jetzt nicht vertiefen. Sondern wir als Jünger sind Zeugen. Und das sollten wir gucken, wie wir das am besten machen. Wie wir am besten für Jesus, am besten Jesus gehorsam sind und ihn durch uns dieses Zeugnis auch wirken lassen. Also, was ist ein Zeugnis, wäre meine erste Frage. Ein Zeugnis handelt von einem Bericht der Bekehrung, wo ich mich entschieden habe, Jesus nachzufolgen, ein Jünger Jesus zu sein und Gott mich wiedergeboren hat, mich von dem Reich der Finsternis meines Verlorenseins gerettet hat in das Reich seines lieben Sohnes hinein und versiegelt mit dem Heiligen Geist, dass ich davon Zeugnis gebe. Das zweite ist ein Lebenszeugnis geben, nämlich das, was ich mit Jesus erlebe, wie ich Jesus erkannt habe und wie meine Erfahrung in der Anwendung dieses Erkannten war. Und beides handelt, von dem beide Zeugnisse handeln von Gottes Wirken in meinem Leben und sollen das in den Mittelpunkt stellen. Beide Zeugnisse, das Lebenszeugnis und das Bekehrungszeugnis, weisen auf Christus hin. Denn er ist der Erste und über allem, steht in Kolosser 1, Vers 18. Und wie geschieht das? Das geschieht durch Reden und durch die Auswirkung meines Glaubens, der gesehen wird. Manche sagen, ich bin ein Zeugnis durch mein Leben. Das geht nicht, ohne dass du darüber auch redest. Eine Stelle aus dem Hebräerbrief ist da mir auch sehr wichtig geworden. Ich habe sie, glaube ich, auch schon mal in einer Predigt erwähnt und wir können aufschlagen, wer seine Bibel dabei hat. Hebräer 13, Vers 15 und 16. Durch ihn, durch Christus, lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wohlzutun und mitzuteilen vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Mitzuteilen ist die eine Seite und wohlzutun, Gutes zu tun, mit meinem Leben zum Ausdruck zu bringen, dass Christus mein Herr ist, ist die andere Seite. Wem sollen wir ein Zeugnis geben? Zunächst den Gläubigen in der Ortsgemeinde. Weil das ist zum Lob Gottes und zur Gemeinschaft, gemeinschaftsfördernd. Wenn ich weiß, wie Gott im Leben meines Bruders, meiner Schwester wirkt, da entsteht dann eine Verbindung, eine Gemeinschaft. Gemeinschaft sehen wir manchmal viel zu verkürzt, nämlich dass wir einander akzeptieren, dass wir einander anerkennen, dass wir gern miteinander zusammen sind und was erleben und tun. In Rumänien habe ich dafür den Begriff Socializing kennengelernt. Das machen die Rumänen ausgiebig und gern. Sie treffen sich und sie plaudern. Smalltalk. Gibt es da einen Rumäne, der unter uns ist? Ja, genau. Und Gemeinschaft ist mehr. Ja, das ist der Anfang der Gemeinschaft, dass man sich austauscht übers Leben, aber auch über das Leben des Herrn Jesus Christus und Zeugnis gibt, wie er in meinem Leben wirkt. Und da wird deutlich, dass das, also das Zweite, wem sollen wir Zeugnis geben, ist denen, die Jesus nicht kennen, die nicht errettet sind, die nicht wiedergeboren sind. Denn auch da dient das zum Lob Gottes und soll das ein Anstoß für diese Menschen sein, auf Gottes Wort zu hören und sich zu bekehren. Das können wir nicht machen, dass sie sich bekehren. Aber was wir machen können, ist, dass wir ihnen ein Zeugnis geben. Und daraus wird deutlich, dass das nur geht, wenn wir das Wort Gottes reden lassen. Also ein Zeugnis ohne Wort Gottes ist immer kraftlos. Denn das Wort Gottes, Hebräer 4, Vers 12 sagt, das Wort Gottes ist lebendig, kräftig oder wirksam. Und wir können es auch lesen, wir müssen bloß ein paar Seiten vorschlagen. In Kapitel 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und das ist ein Richter sowohl den Erretteten gegenüber wie den Unerretteten gegenüber. Und das Zeugnis, wenn wir berichten, wie Gottes Wort in uns gewirkt hat, dann gibt es dem anderen die Möglichkeit und ermutigt den Gläubigen und den Ungeretteten zum sich an Gott zu wenden, an sein Wort zu wenden. Das betrifft sowohl das Bekehrungszeugnis als auch das Lebenszeugnis. Und im Lebenszeugnis sollten wir bei jemand, der noch nicht gerettet ist, nicht die Sprache Kanaans verwenden. Weil wer versteht es schon, der nicht den Geist Gottes hat, was mit Gnade gemeint ist oder was mit Errettung gemeint ist. Errettung, ja. Also nicht die Sprache Kanaans verwenden. Jetzt schauen wir uns noch das ausführlichste Zeugnis der Bekehrung und des Lebens nach der Bekehrung in der Heiligen Schrift an. Und das steht im Alten Testament und das ist von David. Und wir schlagen auf, wer die Bibel dabei hat, in Psalm 40. Ein ganz knappes, aber wesentliches Zeugnis des David, und zwar natürlich in dem Bewusstsein oder in der Haltung, dass er Christus ja nicht kannte, aber geglaubt hat, dass Gott einen Retter, einen Heiland, einen Messias auch für ihn sendet. Und in Psalm 40, Vers 2 bis 4 lesen wir: Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Da neigte er sich zu mir und erhörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels. Er machte meine Schritte fest und gab mir ein neues Lied in meinen Mund. Ein Lob für unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und werden auf den Herrn vertrauen. Hier sehen wir, einmal spricht David von sich, einmal sagt er ich und sechsmal er. Er wirkt. Das Ich bezieht sich auf sein Harren auf Gott und sein Schreien auf Gott in einer wahrscheinlich Situation, wo er Todesangst hatte. Und das gab es ja einige Situationen. Und wo er erkannte, ich brauche grundsätzlich eine Errettung, dass wenn ich jetzt sterbe, in die Grube fahre und dann ist alles aus. Dann bin ich ewig getrennt von Gott. Und dann kommen diese Dinge, die Gott macht. Er als allererstes, er neigt sich zu dem Schreienden, zu dem, der erkennt, dass er verloren ist. Er neigt sich und er hört auf ihn. Er erhört solch einen suchenden Menschen. Und er zieht ihn, woraus? Aus dem Reich der Finsternis, haben wir gelesen. Er zieht ihn raus aus der Verlorenheit. Gott liebt den Menschen so, dass er auf diesen Schrei antwortet, indem er ihn aus der Verderbnis erlöst. Und das nächste ist, er stellt meine Füße auf einen Fels. Und wir wissen natürlich, wer der Fels ist. Aber David sagte das prophetisch, dass dieser Fels nur der Erlöser sein kann. Der Messias, der Retter, Jesus Christus. Und dass dann ein Neues geschieht. Er machte nicht nur die Schritte fest als ein Jünger, der dann wächst, sondern er gab ein Lied in den Mund Davids. Ein neues Lied. Paulus sagt nicht mehr, ich lebe, Christus lebt in mir. Das ist ein neues Lied, neues Reden, neues Leben kommt da zum Ausdruck. Und er sagt, auch für uns als Ermutigung, ein guter Zeuge zu sein, das werden viele sehen und sich fürchten. Es werden nicht alle zu Christus kommen, den wir Zeugnis geben. Viel zu wenige eigentlich. Aber es werden welche sehen und sich fürchten, Gottes Furcht haben und werden zu Gott kommen und ihm vertrauen wollen. Das Zeugnis vom Leben des Herrn Jesus Christus in uns, das hier mit beinhaltet ist mit dem Bekehrungszeugnis, das muss in dem Wort gegründet sein oder von einem Wort Gottes abgeleitet sein. Sonst ist es, stehen wir im Mittelpunkt. Sonst haben wir 6-mal ich und 1-mal Gott. Und es kann eine Überzeugung, eine Erkenntnis sein, die wir an andere weitergeben, eine Glaubensstärkung, ein Trost, eine Hoffnung, eine Überführung und was es auch sonst noch sei. Wenn Gott im Mittelpunkt steht, dann kann er, Christus kann dann durch uns wirken. Die zweite Frage, wo können wir ein Zeugnis geben, mache ich auch ganz kurz. Zuerst beim Abendmahl, weil hier geht's beim Abendmahl um die Anbetung Gottes. Da geht's um das Lob, das wir Gott geben können. Paulus sagt den Korinthern gegenüber mit einem Wort, mit einem Psalm, mit einem Lob oder mit einem, was Gott ehrt. Aber das Abendmahl ist auch eine Ermutigung für andere, die teilnehmen, weil wir ein Gemeinschaftsmahl auch feiern. Und es stärkt andere, dass sie ein Zeugnis geben, was sie mit dem Wort, mit Christus erlebt haben. Dann im Hauskreis. Der kleinere Kreis der Gläubigen oder manchmal sogar der, die auch da dazukommen als Suchende, bietet eine gute Gelegenheit zu berichten, wie du mit dem Wort lebst, wie du mit Christus lebst. Das stärkt den eigenen Gehorsam, wenn wir da lernen, Überwinder zu sein, weil das ist ja nicht so einfach. Wenn wir lernen, auf den anderen zuzugehen, aus dieser Komm-zu-mir-Struktur, erbaue mich, gib mir, zu der Geh-Struktur, geh hin und gib. Gib ein Zeugnis, das ist die Ermutigung für andere und ein Lob für unseren Gott. Dazu eine Stelle des Paulus an die Korinther, 2. Korinther 4, Vers 13. Hier zitiert Paulus eine Stelle aus dem 116. Psalm. Damals gab es ja noch nicht das Neue Testament. Und da sehen wir, wie die Apostel auch damals schon sehr darauf aus waren, mit dem Alten Testament ihre Aussagen zu bekräftigen. Und vor allem den Korinthern gegenüber, die eher in der Komm-Gib-Struktur lebten, das wird deutlich in den Briefen an die Korinther beschrieben, hin zu geh hin, also komm, gib mir, hin zu geh und gib dem anderen. Da werden dann meine Erwartungen vielleicht nicht befriedigt. Aber ich befriedige das, was Gott will. Und er wird es mir nicht unbelohnt sein lassen. Hier sagt Paulus den Korinthern in Vers 13, 2. Korinther 4, Vers 13, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir und darum reden wir. Das ist, geben wir Zeugnis von unserem Glauben. Das geht ganz gut im Hauskreis zu üben. Und dann drittens in der Welt. Das stärkt auch wieder den eigenen Gehorsam. Was glaubt ihr, wie am Anfang meines Lebens die Ziege knittert haben, die Knie gezittert haben. Als ich zum ersten Mal in der Teestube in Tübingen ein Zeugnis geben sollte, suchenden Menschen. In der Welt, Stärkung des eigenen Gehorsams, hingehen lernen, geht hin, sagt uns Jesus. Gebt Hoffnung, sagt den anderen, lasst euch versöhnen mit Gott, dann werdet ihr den Friede Gottes erlangen und errettet werden. Drittens, ich komme zum Schluss, wie machen wir dies? Das wurde ich ja jetzt bisher schon auch von dem Gesagten etwas deutlich, was ich noch erwähnen will. Das geschieht nur aus der Gottesfurcht. Das geschieht nur, wenn wir Gott fürchten, dass wir zu kurz kommen bei ihm, wenn wir nicht gehorchen. Wenn er wird uns nicht das Erbe streitig machen. Er wird uns nicht aus dem Reich seines lieben Sohnes wieder hinauswerfen. Das ist gar keine Frage. Aber wisst ihr, ich stelle mir das so vor, wenn ich das nicht tue, was ihm entspricht, da werde ich, wenn alle im Himmel mal das Lob Gottes aussprechen, da werde ich ziemlich weit hinten stehen. Da werde ich nicht in der ersten Reihe stehen. Ja, das sowieso nicht, aber auch nicht in der zweiten. Aus Gottesfurcht leben. Und jetzt habe ich noch das zweite Buch, das ich anpreisen möchte. Das ist etwas für jüngere Leute. Furcht, die überrascht. Der Schlüssel, um wirklich mit Gott zu leben. Das ist ein Buch, das die Sprache der Jugend, der heutigen Jugend spricht. Das sehr direkt spricht, aber auch für uns Ältere. Und ich glaube, das haben wir heute auch nötig, dass jemand uns direkt auf das hinweist, was Gott sagt. Und das Buch ist natürlich nicht das Allheilmittel. Und vielleicht ist das auch der Schlüssel etwas zu hoch ausgedrückt. Das ist ein Hilfsmittel, um aus dem Wort zu erkennen, was Gottes Wille ist. Was Gott will, wie er uns gebrauchen will, wie wir gute Zeugen Jesu Christi werden. Aber das ist natürlich viel umfangreicher als das, was der Uli vorgestellt hat. Danke für die Bestätigung, Uli. Also, es ist sehr lesenswert. Er hat es auch gelesen. Das vom Roland, das kann man in 6 Monaten lesen. Für die, die jetzt noch nicht so viel Leseübung haben. Das hat 8 Kapitel, das kannst du in 6 Monaten gut durchlesen. Da brauchst du ein bisschen länger, da kannst du ein Jahr Zeit nehmen. Das hat nämlich 18 Kapitel. Aber wenn du jeden Monat ermutigt wirst durch das Wort Gottes, weil das wird ja hier auch zitiert und das sollte man ja nachschlagen, dann wird sich dein Leben entwickeln. Also das ist für die Jugendliche Gottesfurcht leben. Das ist das Leben aus der Nachfolge. Und Nachfolge geht nicht ohne Gottesfurcht. Und es geht nicht, und ich komme zum Schluss, wenn wir nicht üben. Üben, üben, üben. Du kannst kein Klaviersonate von Beethoven spielen, ohne zu üben. Du kannst kein Zeugnis geben, ohne dass du die Erfahrung machst, da zittern dir die Knie. So 2 Jahre, nachdem ich gläubig wurde, hatte ich eine Erkenntnis. Da ist mir in dieser Zeit der ersten Liebe, wo ich das Wort Gottes auch verschlungen habe, dieser Vers aus 2. Korinther 14, 2. Korinther 5, Vers 14 bis 20 in das Auge gesprungen. Nämlich, dass die Liebe Gottes mich drängt, nicht mehr für mich selber zu leben und für den zu leben, der für mich gestorben ist. Und dass er mich als Botschafter an seine Stadt hier auf dieser Erde lässt. Er hat mich nicht bei der Wiedergeburt sofort zu sich in den Himmel genommen, wo es mir viel besser ginge. Dann bin ich zu meinem geistlichen Vater gegangen und habe gesagt, Jürgen, ich habe eine Erkenntnis. Sagt er, als ich dann ihm das zitiert habe, sagt er, und was machst du jetzt mit der Erkenntnis? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Es freut mich halt. Er sagte, ich mache den Vorschlag. Er ging jede Woche einmal in die Mensa, da habe ich noch studiert, in Tübingen. Ich gehe jede Woche einmal in die Mensa mit dem Büchertisch. Da waren dann Büchertische von Marxisten, Leninisten, von Grünen, von Maoisten und sonstigen Organisationen. Und da war der Büchertisch von Jürgen und der Gemeinde in Tübingen. Und dann hat er gesagt, da kannst du Erfahrungen machen, da kannst du ein Zeugnis sein, da kannst du mit Leuten, mit deinen Mitkommilitonen ins Gespräch kommen und üben. Ja. Das habe ich dann ein paar Mal gemacht. Hab die Kommunisten rufen hören, die Revolution ist rot. Vorher habe ich ja selber zu denen gehört. Dann sagt mir Jürgen, ruf mal, das Blut Jesu Christi ist auch rot. Ich habe es nicht gemacht. Was ich sagen will, da habe ich gelernt zu üben. Wir sind dann auch in die Kliniken gegangen. In Tübingen gibt es viele Kliniken, jede zweite Woche, und haben dort gesungen. Auf den Fluren. Und dann gibt mir Jürgen einen Rippenstoß, Zeugnis geben, du bist dran. Wir sind an Feiertagen auf die Straße gegangen und haben gesungen. Und vorher hatte Jürgen abgemacht, wer Zeugnis gibt, dass er sich auch ein bisschen vorbereiten kann. Und da haben die Knie gezittert. Aber ich habe geübt. Wir hatten eine Teestube. Da habe ich zum ersten Mal ein ausführlicheres Zeugnis geben können. Aber ich habe Fehler gemacht. Ich habe hauptsächlich von mir gesprochen. Das ist ja leicht, gell? Aber du kannst nicht üben, nicht lernen, wenn du nicht auch Fehler machst. Und üben ist dran. Such dir jemand, mit dem du üben kannst, der dich weiter unterweist in der Jüngerschaft, dass du ein guter Zeuge Jesu wirst. Ich möchte noch beten. Danke, Herr Jesus, für dieses Wort, das du uns gegeben hast, dass wir deine Zeugen sein werden für diese Zusage. Und danke, Herr Jesus, dass wir in deine Schule auch gehen dürfen. Du sagst uns, komm her, lern von mir, nimm dein Kreuz auf dich. Herr, und das ist auch in meinem Leben, kommt es oft zu kurz. Herr, und ich gehe da dieser Belohnung auch aus dem Weg, die du versprochen hast. Danke, dass du mich immer wieder ermahnst, dass du uns ermahnst, Herr. Danke für dieses Wort heute Morgen. Und hilf uns, Henke, unsere Tritte in deine Fußstapfen. Und belebe uns, schenke uns, dass wir deinen Willen tun und gute Zeugen Jesu Christi werden. Amen.